eines Seminarteiles, der mich selber sehr, sagen wir mal, sehr bewegt hat, dieser Teil, den ich heute vorgetragen habe, ist so ein bisschen ein Teil, den ich, ja, wo so der eigene Glaube des Seminarsgeber sehr tief durchkommt. Und ich glaube, dieses ist euch nicht entgangen an der Dringlichkeit der Stimme und des Vortrages. Ich sehe eben in diesem Beitrag des Dasya-Rasas als ein Tor, um wirklich Bhakti-Rasa zu kosten. Also das heißt, ein spirituelles Erleben zu haben, sehe ich so den Knackpunkt des Vaishnavatums selber. Ja, ich würde jetzt sehr gerne für den Verbleib dieser Morgensession euch, eben weil es so ein persönliches Empfinden ist und weil es für mich etwas ist, was mit sehr viel persönlicher Geschichte ausgestattet ist, ein bisschen Autobiografisches erzählen. Nicht, weil ich glaube, dass ich irgendwo besonders spirituelle Erkenntnisse mitzuteilen hätte, aber ich glaube, dass euch dieses mein eigenes Erleben sehr ermutigen kann, euch diesen Punkt genauer anzuschauen und vielleicht auch da reinzugehen. Ich möchte euch über die Emotion eines Dieners berichten. In dem Augenblick, wo es darum geht, sich jemanden zu nähern, der auf einer so viel höheren Stufe steht als man selber, wird plötzlich das Dienertum sehr wichtig. In dem Erkennen der eigenen Unzulänglichkeit vielleicht oder der eigenen Begrenztheit und dem Erkennen des unbegrenzten Gegenübers, da versteht man, dass man eine Brücke braucht. Die Brücke des enthusiastischen Dienstes. Mir war dieser Gedanke sehr, sehr fremd, als ich zum Krishna-Bewusstsein kam. Ich selber komme aus einer norddeutschen Erziehung, habe mich aber ganz, ganz früh von den Konzepten der Autoritäten abgewandt. Meine Kindheit würde ich heute als eine sehr schmerzvolle Kindheit bezeichnen. Sie war sehr idyllisch und ich glaube, mein heiteres Wesen habe ich von daher, als ich auf der Insel Fehmarn lebte und einfach nur ein Naturbursche war und eigentlich sehr gottesbewusst. Diese Zeit wurde abgelöst durch ein jähes Eintreten in die Hamburger Großstadt, eine Großstadt, die mit sehr viel Härte ihren eigenen Zielen nachgeht. Man spricht von Hanseatenstolz. Um sich irgendwie durchzusetzen und irgendwo einen Platz zu finden, habe ich mir dann versucht, diese Eigenschaften anzuordnen und kam also mit einem sehr harten Bewusstsein zum Krishna-Bewusstsein. Ein revolutionärer Junge, der auf den Straßen kämpfte für irgendwelche relativen Ansichten, also freie Erziehung für jeden, Schüler Selbstbestimmung, so ein bisschen politisch gefärbt, aber alles noch sehr jugendlich und sehr unausgegoren und nicht zu Ende gedacht. Und ich kann mich noch deutlich daran erinnern, als ich im Tempel auf dieses Dienen aufmerksam gemacht wurde, war das sehr, sehr schwierig für mich. Ich war sicherlich nicht gekommen in den Tempel, um zu dienen. Ich war wirklich gekommen, um meine eigene Unzufriedenheit zu lösen, um zu meditieren zu lernen, ruhig zu werden, etwas mit meiner Aggressivität anzufangen, die sich ja, ich war laufend in irgendwelche Prügeleien verstrickt, also mit der Polizei und so. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Es war nicht angenehm, diese Hamburger Phase. Nicht? Und dann in den Tempel, anti-autoritär bis zum es geht nicht mehr. Das war sehr, sehr schwierig. Ich kann mich an eine Szene erinnern, wo bei mir ein Paradigmasprung, ein Paradigmawechsel stattfand. Und das, ich musste euch ein bisschen Autobiografisches mitteilen, sodass diese Szene jetzt auch in diesem Licht verstanden werden kann. Damals brauchten wir Übersetzungen der Bücher in die deutsche Sprache, alles war in Englisch, und ich wurde gefragt, ob ich gut Deutsch könne. Ich habe gesagt, also ich habe sehr viel gelesen, aber mein Deutsch ist ein bisschen umgangssprachlich. Es ist nicht auf einem sehr hohen Level. Oh gut, du hast gut gelesen und du kannst Deutsch und bist ja auch ein Deutscher. Die meisten waren dort Englisch sprechend. Und da sich herausstellte, dass ich das Zehn-Finger-System auf der Schreibmaschine beherrschte, war ich also der gemachte Mann für die deutschen Übersetzungen von Prabhupads Büchern. Und ich kann mich an einen Tag erinnern, wir brauchten so sehr die Bücher, dass ich also ein bisschen unter Druck mich setzte und auch gesetzt wurde. Ich konnte also nicht auf meine keine Mittagsrast machen mehr. Meine Mutter hatte mich gelehrt, ein Mittagsschläfchen in Ehren kann niemand verwehren. Das war so die Haushaltskultur. Und anyways, ich musste dann das Mittagsschläfchen über Bord werfen. Mein einziges, was mir noch geblieben war. Nach dem Prasadam-Essen irgendwie übersetzen. Ich tat das sehr widerwillig, ehrlich gesagt. Nun, ein Tag musste etwas fertig werden, was übersetzt werden musste. Und da ich zu spät dran war, und der ganze Tempel nach Bremen fuhr mit zwei VW-Bussen, musste ich im fahrenden Bus weiter übersetzen mit meiner Schreibmaschine. Es waren ja manuelle Schreibmaschinen, das ging da damals. Das waren nicht so abhängige Computer, wo man Strom. Naja, gibt es auch schon Computer, die mit Batterie und so. Aber da musste man so schreiben im fahrenden Bus, und es ging mir dermaßen gegen den Strich. Jetzt diene ich nur noch. Dienen, dienen, dienen. Selbst beim Fahren kann ich nicht wie ein gewöhnlicher Mensch mehr fahren vor lauter Dienen. Und so. Und an diesem Tag ging also alles. Dann gingen alle auf Sanketan. Dann ging ich auch mit auf Sanketan. Und habe zu dem Zeitpunkt verstanden, du kannst nur diesen Pfad gehen, wenn du dich mit diesem Begriff Dienen anfreundest und mit diesem Begriff Dienen etwas anfängst. Das war mir irgendwie, obwohl ich so jung und unreif war, sehr, sehr klar. Es geht um diesen Begriff Dienen anscheinend in dieser Art der Spiritualität. Ich kannte ja, was man damals unter Esoterik verstand, ja, also Hermann Bauer Verlag in Freiburg, alle Bücher, das war meistens so Spiritismus. Ich kannte diese Dinge und ich kannte auch, hatte die Gita vorher gelesen in einer anderen Übersetzung und so weiter und so fort. Ich war ja schon interessiert an den Dingen, aber an Magie und so. Aber hier verstand ich Dienen. Es geht um Dienen. Und du wirst hier nur überleben, wenn du dich mit diesem Punkt auseinandersetzt. Wir gingen dann auf Sanketan. Ich war ein bisschen mürrisch, ich war auch überfordert, ich war im Stressbereich eindeutig und habe weiter verteilt. Und dann mussten wir auch noch, dann fanden die mich nicht, weil ich irgendwo verteilte, wo ich von der Straße abgekommen war. wie mir das immer ging auf Sanketan. Wenn ich jemand Interessantes traf, ging ich mit dem nach Hause und predigte und so. Und dann war ich alleine um 11 Uhr in Bremen. Kennt ihr Bremen? Bremen heißt Kriminalität. Da ist man nicht mehr sicher. Ab 10 Uhr, jedenfalls in dem Stadtteil, wo ich war. Oh. Din, din, din. Sind die alle nach Hamburg in den warmen Tempel, essen wahrscheinlich Bratkartoffeln und du musst hier dienen. Und ich kann mich noch sehr deutlich erinnern, ich traf den, inzwischen war ich so klein, dass mir die Tränen runterliefen vor Dienen. Und dann traf ich unseren Bhakti Vaibhava Maharaj, der diente auch den ganzen Tag und der war auch vergessen worden vor lauter Dienen. Es war intensiv. Es ging in ein transformatorisches Erlebnis hinein. Dann haben wir gesagt, also wie kommen wir jetzt nach Hamburg zurück? Trampen. Wir haben kein Geld. Vom Sanketan kann man nichts ausgeben. Wir dienen einfach weiter. So waren wir unterrichtet worden. Das war alles, was wir kannten. Und wir hatten Vertrauen damals. Anders als, also wir hatten Vertrauen, das haben die Leute uns gegeben, das wollen wir auch für Krishna geben und nicht für unsere Transportation. Das war so unser Verständnis. So mönchisch, wenn ihr so wollt, so franziskanermäßig mönchisch. Und kann mich sehr deutlich noch daran erinnern, dann standen wir da in unseren dünnen Dhotis auf der Autobahn, natürlich hielt überhaupt keiner an, um solche Schreckenshühner mitzunehmen, um 11 Uhr nachts und so. Vor lauter Dienen wurden wir gar nicht mitgenommen. Und schließlich dann kam, Bhakti Vaibhava Maharaj erinnert sich dann auch noch, hielt so ein ganz schneller, ganz teurer Wagen an, mit jemandem, der eine total dunkle, finstere Brille hatte. Und wir uns überlegten, sollen wir in den Wagen reingehen, ja oder nein? Kennt ihr diese Autos, wo man sich wirklich das überlegt? Und ich habe dann deutlich gesagt, Krishna, jetzt werde ich dich mal testen. Ich bin jetzt ausgedient. Ich kann nicht mehr dienen. Wollen wir mal sehen, ob du jetzt zu deinem Versprechen stehst, dass du dich um deine Devotees kümmerst. Wenn nicht, ich kann ein bisschen nahe Kampfverteidigung mit diesem Fahrer mal sehen. Und wir sind dann reingegangen. Der Fahrer sagte kein Wort, ist auf das Gaspedal gestiegen, ist in einer ungeheuren Geschwindigkeit gefahren. Ich wusste nicht, wohin er fährt. Also er blieb auf der Autobahn, das war ein gutes Zeichen. Aber wir waren sehr müde. Und ich habe so total angespannt in dem Wagen gesessen und zu Krishna gebeten, bitte Krishna, ich habe versucht zu dienen. Ich brauche ein Zeichen von dir, dass du das annimmst und dass du mich jetzt nach Hause bringst zum warmen Tempel. Und dann weiß ich noch, das kann man eigentlich nicht richtig erklären, weil das ja individuelle Erfahrungen sind. Während der Autofahrt ist plötzlich in mir etwas geschehen. Ich hatte ein sehr, sehr deutliches Gefühl, dass Krishna mich angenommen hatte, dass er mir sagte, mein Devotee, bitte, sei nicht besorgt, du kommst nach Hamburg zurück, dieser Mann ist von mir geschickt, der bringt euch zum Tempel. Und dann fuhr der uns direkt von dem Tempel hin, ohne ein Wort zu sagen. Dieses teure Auto, was ich hatte, ich kenne mich natürlich nicht so gut in Automarken aus, aber es war ein Auto, was ich noch nie zuvor gesehen hatte. Irgendwie von so einem futuristischen Film. Und das Auto machte dann auf und wir bedankten uns. Der schaute uns gar nicht an. Die Tür ging zu, der Wagen war weg. Und in meiner Sprache, einer Sprache, die sehr, sehr, nicht sehr anspruchsvoll war, konnte ich eindeutig in diesem Erleben, wo Krishna mir mitteilte, mach dir keine Sorgen, verstehen, es geht um Service. Und das war irgendwie so ein Umlegen einer Weiche. Ich weiß, ab dem Zeitpunkt wurde ich ziemlich blissvoll im Krishna-Bewusstsein, sehr enthusiastisch und sehr, fühlte mich einfach sehr erfüllt. Das weiß ich noch sehr deutlich. Davor war die mürrische Phase und dann kam die blissvolle Phase im Krishna-Bewusstsein, die dann auch wieder anderen Phasen Platz gemacht hat. Aber dieser Grundenthusiasmus und diese Grundhoffnung, dass Krishna den Dienst seiner Devotis in dieser Welt annimmt, ist mir sehr geblieben. Und nachdem ich dann natürlich sehr oft im Prabhupads Lektüre las, durfte sie übersetzen, fiel mir immer auf, dass Prabhupada die hohe Philosophie auf ganz einfache Dinge zurückbrachte. Zum Beispiel auch das Chanten. Darüber möchte ich noch in 2-3 Sätzen sprechen. Inzwischen arbeiten wir gerade daran, ein Buch zu veröffentlichen unter dem Namen Nam Rahasya, das Geheimnis des heiligen Namens. Und da geht es sehr um den Begriff Smaranam während des Chantens in diesem Buch. Also so Dinge, die man beim Chanten einbringen kann und die einen helfen, den Geist eben mit Krishna in Kontakt zu bringen und dann ein bisschen Bhakti Rasa zu verspüren. Doch auch das, wenn Prabhupada das Mahamantra erläutert und erklärt, dann geht es bei ihm doch immer wieder darum, zu sagen, Krishna, bitte akzeptiere mich in deinem Dienst. Ist euch das schon aufgefallen? Das ist, wie Prabhupada den Mahamantra erläutert. Ich habe inzwischen von, ich glaube, 6 anderen Acharyas Kommentare zum Mahamantra, die auch in dem Buch veröffentlicht werden, gelesen und finde selber, dass das sehr konsistent ist mit den Aussagen der anderen Acharyas. Es wird hier auf eine auf eine Formel gebracht, die sehr, sehr wichtig ist. Und so möchte ich heute zum Abschluss dieser Session, ich weiß, wir haben nur noch 3 Minuten höchstens, dann haben wir 5 Minuten überzogen. Ich möchte euch das sehr gerne mitgeben mit der Stimme eines, nicht mehr eines neutralen, ja, neutral präsentiere ich, kann ich glaube ich gar nicht mehr präsentieren, aber ich möchte es wirklich euch vermitteln. Ja, auch so ein bisschen als ein Schüler von Prabhupada, der sich die Mühe machen musste, weil ich sehr gefallen bin von meiner Natur her, genau zu verstehen, was mein spiritueller Meister mir sagen möchte und wie er das präsentiert. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das ein ganz wichtiges Eintrittstor ist. Und ich möchte euch sehr gerne inspirieren, darüber nachzudenken, wie ihr mit Enthusiasmus, das heißt mit Gefühl, dienen könnt. Baladev Vidya Bhushana sagt ja, dass das rein mechanische Ausüben von Tätigkeiten nicht reicht. Er gab das Beispiel des Dieners von einem König, der allerlei Diener so automatisch Dienst macht und denkt, der könnte sich doch selber fächeln und der nur an sein Zuhause denkt und wenn die Urlaubszeit endlich kommt, wenn er endlich frei hat. Nein, der Geist muss da drin sein, das heißt enthusiastisch Service machen. Natürlich ist mir darüber bewusst, dass hier ältere Devotees gelangweilt abwinken. Das haben die oft gehört und die sagen, wir müssen in einer Position der Kraft sein, dienen. Und das ist sehr, sehr richtig so. Man kann ja nicht, also ich kann nicht so, wie ich damals gedient habe, jeden Tag, also dieser eine Tag, nicht? Von 3 Uhr morgens bis 11 Uhr abends, Da wird man ja, muss man beerdigt werden nach einer Woche, wenn man das jeden Tag hat, diese Geschwindigkeit. Und das ist schon klar, das wissen wir, glaube ich, alle. Aber lasst uns diese Worte auch vom Bhakti Tirtha Maharaj bitte mitnehmen, dass wir wirklich sehen, wo können wir etwas tun, Mat Arpanam, was Krishna nützlich ist, was für Krishna ein Dienst ist. Und wir müssen da sehen, dass wir etwas finden, was uns enthusiastisch macht. Dass man so reingeht. Kennt ihr das nicht, wie wenn man Hobbys hat von früher? Jetzt spiele ich Gitarre wie Jimi Hendrix, war mein Hobby. Nicht? Jimi Hendrix war ein Musikant der alten Generation. Dann hat man so sich auf dieses Hobby fixieren können, dass man mit viel Erwartung da reingeht. So sollte man seinen Service auch sehen, als eine Art, als ein Hobby. Fakir Mohan, vielleicht kennen ihn einige. Shishtikata, kennst du ihn? Fakir Mohan? Älterer Devotee, ich glaube, unsere Karuna Marie und du auch, nicht? Hat mir geschrieben, den Vaishnava zu dienen, ist mein Hobby. Hat er so liebenswürdig aufgeschrieben. Er hat große Probleme, weil er jetzt Herzbeschwerden hat und einfach nicht mehr so viel Service machen kann. Er ist ein sehr umtriebiger Servant gewesen, und weil er den Dienst der Vaishnavas entgegennimmt, und das ist für ihn ein großes Problem. Er sagt, to serve the Vaishnava ist mein Hobby. Und das kann er eben jetzt nicht mehr machen. Ich finde das sehr, es hat mich sehr berührt, als er das sagt. It is my hobby. Nicht? Denn das drückt so ein bisschen aus, das, was ich euch gerne vermitteln möchte. Dass man in einem Dienst für Krishna sein Hobby findet. Nicht? Dem sehe ich entgegen. Das ist nicht etwas Mühevolles, sondern ich kann gar nicht warten, das zu tun. Und da findet man unglaubliche emotionale Zufriedenheit, nicht? Emotionale Erfüllung. Hobbys? Habt ihr mal Hobbys? Kennt doch jeder Hobbys. Also meine Beispiele, da lacht ihr immer nur drüber, weil ich eben so jung war. Ihr kennt diese Hobbys wahrscheinlich nicht in dem Maße. Oh, da hatten wir das eine Hobby. Ich weiß nicht, ich habe in der Nacht noch mit diesen, das waren so eine Autorennbahn, da hat man so auf so Dinge gedrückt und dann fuhren diese blöden Autos so schnell im Kreis, dass sie meistens rausgefallen sind, aber man konnte das Carrera Autobahn. Wow, das war schlimm bei mir. Ich bin früh ins Bett, dass alle dachten, ich schlafe, und um 12 bin ich auf und habe dann als kleines Kind, war mein Hobby. So kann man auch Service machen, wie ein Hobby, und dabei emotionale Zufriedenheit finden. Das ist ja, und weil Krishna einfach sieht, ja, dieser Devotee versucht mir Dienst zu bringen, er ist noch sehr bedeckt, aber er kommt da wie so ein kleines Kind, dann setzt sich eben die Wellen der Barmherzigkeit in Krishnas Herz um und Krishna wird sehr zufrieden. Gut, Hare Krishna, ich weiß, das war jetzt sehr unperfekt und sehr spontan, was ich vorgetragen habe, aber das ist so ein ganz tiefes Bedürfnis, das mitzuteilen. Heute Nachmittag geht's weiter. Ich muss mal sehen, ich weiß jetzt auch, wie der Verlauf geht. Wir werden heute Nachmittag über interessante Emotionen sprechen, wie zum Beispiel die Neigung zu vergeben und so. Wir werden auch über Begierde und das Erwecken von Begierde sprechen. Und morgen, unsere letzte Session, ist so ein bisschen, glaube ich, für mich jedenfalls, die gewagteste Session. Ich will euch mal vorschlagen, was da kommt. Der unkontrollierbare Blitz der Emotionen heißt der erste Vorlesung. Er lehnt sich an einen Bhagavatam-Vers, wo Emotionen mit einem Blitz verglichen werden. Und eine Frage, kann man überhaupt mit so dieser Kraft umgehen? Und dann werden wir kurz morgen über die emotionale Achterbahn des spirituellen Lebens sprechen. Und werden dann zwei Antworten auf diese Achterbahn geben. Eine Yoga-Antwort und eine Bhakti-Antwort. Ja, also das wird morgen nochmal recht interessant werden. Ich möchte euch jetzt entlassen. Der weitere Seminarverlauf ist so, dass wir jetzt Sonntagsgäste eigentlich haben. Deswegen sind die Devotees schon zum Musizieren nach unten gegangen. Und dann um 15 Uhr prasadieren werden. Nicht um 14 Uhr, sondern um 15 Uhr. Wir werden dann reichlich Pause machen von 15 bis 17 Uhr und dann um 17 Uhr hier weitermachen. Ja? Kanupriya und